Vis-à-vis.
Hallo Professorin Bär, schön, dass Sie da sind.
Schön, dass wir über das Grundgesetz reden wollen.
Bis vergangenes Jahr waren Sie ja Richterin am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Da sehe ich Sie natürlich vor meinem inneren Auge sofort in dieser schweren, scharlachroten Robe. Wo haben Sie die jetzt? Im Kleiderschrank zu Hause?
Nee, das ist nicht meine. Die Roben gehören den Richterinnen und Richtern des Verfassungsgerichts, die selber ein Verein sind. Und die wird gut aufbewahrt in Schränken vor Ort in Karlsruhe. Wir selbst haben die auch ganz selten getragen, nämlich nur dann, wenn wir mündlich verhandelt oder dann verkündet haben. Und das ist dieser Moment, wo das Bundesverfassungsgericht vor die Öffentlichkeit tritt. Und den erinnern, glaube ich, viele Leute.
Genau.
Die Robe ist auch deshalb nicht meine, weil ich sie von meinen Vorgängern erbe. Ich habe also eine Robe getragen, die schon vorher jemand getragen hatte. Es wird aber netterweise das Band in der Mütze gewechselt, damit ich auch nicht den Schweiß des Vorgängers miterleben muss.
Verstehe. Heißt, nach 12 Jahren Amtszeit, die jeder Richter, jede Richterin hat, geht die Robe in die Reinigung und dann kriegt sie der Nächste.
Genau. Manchmal wird sie gekürzt, verlängert werden kann sie in der Regel nicht, aber dann erbt sie der Nächste und das ist ein gutes Gefühl, denn man arbeitet da in einer großen Tradition und das merkt man in dem Moment.
Ist mit diesem Abgeben der Robe nach diesen 12 Jahren auch eine Last von Ihnen abgefallen?
Ja, es wäre gelogen, wenn ich nicht sagen würde, dass das auch eine wahnsinnig anstrengende Zeit war. Das sind einfach sehr, sehr viele Verfahren. Im Verfassungsgericht gehen etwa 10.000 Sachen pro Jahr ein und entschieden werden etwa 6.000. Da kann man sich jetzt so ein bisschen ausrechnen, an wie vielen Dingen man da gleichzeitig arbeitet. Aber es fühlte sich nicht ganz so an oder stand nicht im Vordergrund, weil vor allen Dingen war das wirklich eine sehr beeindruckende Zeit und natürlich auch eine große Ehre, so viel Verantwortung mit anderen zusammentragen zu dürfen.
Sie sprechen es an, viel Verantwortung. Sie haben als Richterinnen und Richter in Karlsruhe ja auch eine große Macht. Sie können Gesetze stoppen. Sie können, wie zuletzt bei der Schuldenbremse, die Haushaltspläne der Bundesregierung über den Haufen werfen. Und die hat gar keine Chance, was dagegen zu machen, weil die Urteile des Bundesverfassungsgerichtes letztgültig sind und nicht anfechtbar. Das heißt aber auch, sie dürfen sich nie irren.
Das stimmt, das Verfassungsgericht darf sich nie irren und dafür sorgt so ein Stück weit das Verfahren. Deswegen brauchen die Verfahren auch ein bisschen länger als sonst. Und deswegen steckt da irre viel Mühe dahinter. Auch von diesen 8 pro Senat immer total unterschiedlichen Leuten, die ja ganz gezielt von unterschiedlichen Parteien dahin geschickt werden, damit schon im Gericht so viele Perspektiven wie irgend möglich auf so einen Fall gelegt werden. Und die Bundesregierung kann danach zwar nichts machen, aber davor wird sie natürlich ausführlich gefragt, macht Stellungnahmen, taucht in der mündlichen Verhandlung auf. Also das ist nicht was, was aus heiterem Himmel auf irgendjemanden niederprasselt, sondern da ist ganz viel Mühe drin, wirklich vorher alles berücksichtigt zu haben.
Was war denn in Ihren 12 Jahren die herausforderndste, die schwierigste Entscheidung, die Sie mit Ihren Kollegen getroffen haben?
Es gab ehrlich gesagt mehrere. Aber ganz am Anfang, als ich ins Gericht kam, mussten wir über das Luftsicherheitsgesetz entscheiden. Da ging es darum, als die Anschläge auf das World Trade Center in New York durch die entführten Flugzeuge erfolgt waren, auch in Deutschland zu regeln, dass man Passagierflugzeuge abschießen kann, bevor sie sozusagen auf Frankfurt fallen. Und es war wahnsinnig schwierig. Das ist ja eine ganz grundlegend ethische Frage. Kann man Menschen opfern, um Menschenleben zu retten? Und wir haben gesagt, nein, das kann man nicht. Die Menschenwürde steht dem entgegen. Aber das war hart. Und danach gab es Entscheidungen wie die zur Triage, also ob schwerstbehinderte Menschen das Recht haben, genauso wie alle anderen an Beatmungsgeräte zu kommen in der Corona-Pandemie, wenn es sozusagen Notfall ist. Da haben wir gesagt, ja, das haben sie, steht im Grundgesetz. Behinderte dürfen nicht benachteiligt werden. Aber auch das war wirklich schwierig.
Mhm.
Und der dritte Bereich ist vielleicht noch, wo es um Verteilungsfragen geht, wo Leute auch alle eine Meinung zu haben, nämlich wer kriegt wie viel Sozialleistungen, darf ich Hartz-IV-Empfänger sanktionieren, kriegen auch Asylsuchende Sozialleistungen. Da werden Leute schon sehr empfindlich, haben alle eine Auffassung zu und da haben wir sehr lange auch gestritten, sicherlich um zu einem Konsens im Gericht zu kommen, denn ohne Konsens im Gericht können wir keinen Konsens in der Gesellschaft erwarten. Und das hat mich schon sehr mitgenommen zwischenzeitlich.
Nehmen Sie uns da ein Stück weit mit. Wir sehen am Abend in der Tagesschau, wie diese rote Reihe von Richtern ehrwürdig nach vorn tritt und das Urteil verkündet. Aber was passiert vorher? Wie läuft das ab? Wie kommen Sie zu einer Entscheidung?
Auf eine Art ist die Antwort einfach, sind alles Akten. Und das klingt ein bisschen langweilig, ja. Aber darin liegt auch so ein Stück weit das Geheimnis des Verfassungsgerichts. Egal, wie ich einen Fall finde, und wir sind ja alle Menschen, ich reagiere natürlich auf was. Während der Corona-Pandemie haben alle Maßnahmen, über die wir entscheiden mussten, uns natürlich auch selbst betroffen. Insofern hat man ja irgendein Verhältnis zu der Sache, irgendeine Meinung dazu etc. Aber alles kommt auf meinen Tisch als Akte. Das heißt, es wird vorbereitet von ganz vielen Leuten, die hinter den Kulissen da arbeiten. Das sind sozusagen Papiere oder oder Daten heutzutage im Computer. Wir arbeiten das durch und fangen dann an, wenn die Sache sozusagen, wenn da irgendwas dran ist, wenn irgendwie der Verdacht ist, da ist was schiefgelaufen in der Republik. Das meiste läuft gut, aber manchmal sind eben Grundrechte doch missachtet worden, dann läuft es schief. Wenn wir diesen Verdacht haben, fragen wir ganz viele, also fragt das Gericht ganz viele, die Regierung, die Ländergerichte, die Behörden, aber auch Sachverständige in der Gesellschaft, auch Bürgerinitiativen, auch Verbände, wie sie den Fall sehen, um eben nichts zu übersehen. Und wenn wir das alles auf dem Tisch haben, wird ein unglaublich umfangreiches Gutachten gemacht. Und wenn das alles da ist, dann kommt dieses Highlight intern, Beratungstage. Um 10, ganz pünktlich, fangen wir an. Kleiner Tisch, kleiner Raum, niemand anders dabei. Beratungsgeheimnis, da kann ich Ihnen also nicht erzählen, wer da was gesagt hat.
Aber das heißt niemand anderes als 8 Richterinnen und Richter.
Exakt. Gleich großer Tisch, gleiche Bleistifte mit Bleistift. Und dann reden wir so lange, haben wir so lange geredet, bis wir uns überzeugt haben. Denn mehr als das Grundgesetz in der Hand und ein gutes Argument hat man da nicht. Und man muss sich überzeugen. Das ist auch so ein bisschen das Faszinierende daran. Man muss sich überzeugen und eine Mehrheit bei uns in der Tradition eigentlich alle 8 dazu bringen, dass wir uns in irgendeinem Konsens wiederfinden, um die ganz schwierigen Fragen zu klären. Und dann gibt es noch einen Punkt dabei. Die ganz schwierigen Fragen zu klären, heißt nicht, die Sache ganz zu Ende zu entscheiden, sondern ja in aller Regel zu sagen, lieber Gesetzgeber, lieber Bundestag, also die Leute, die die Bürgerinnen und Bürger wählen, ihr müsst das Grundgesetz beachten. Das ist das Spielfeld, in dem ihr euch bewegt. Und wir sind so ein bisschen die Linienrichter, die sagen, so weit und nicht weiter. Wir stecken also immer den Raum ab, in dem sich dann Politik bewegen kann. Insofern gab es auch oft dieses Bild vom Fußball, wir spielen den Ball zurück ins Feld der Politik. Wir fallen dem Gesetzgeber auch manchmal im Arm, wie Sie gesagt haben, man kann ein Gesetz für verfassungswidrig erklären. Aber es geht immer auch darum, die Demokratie zu retten und das in die Demokratie zurückzugeben. Insofern die Außenlinien, die Seitenlinien, die rote Karte manchmal, aber das Spiel spielen andere.
In der Pandemie haben Sie die sogenannte Bundesnotbremse, also das waren Ausgangssperren, das waren Schulschließungen, als mit der Verfassung vereinbar befunden und dafür auch viel Kritik bekommen. Mit Abstand betrachtet, würden Sie sagen, alles richtig gemacht?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich würde wohl sagen, alles richtig gemacht, denn besser ließ es sich zu dem Zeitpunkt nicht machen. Das waren die zwei großen Entscheidungen. Ich glaube, in der Zeit habe ich hunderte von Beschlüssen gemacht zu ganz, ganz vielen Fragen von ganz, ganz vielen Menschen, die sich durch diese Maßnahmen zu sehr beschränkt fühlten. Und da konnte ich sehr viel, sehr gut nachempfinden. Auch ich war ja persönlich so ein Stück weit nicht mit allem glücklich, was die Regierung oder der Staat da von uns verlangte. Aber die Entscheidung musste sich ja in den Kopf des Gesetzgebers zu dem Zeitpunkt versetzen, wo er die Maßnahmen getroffen hat. Und das war ein Zeitpunkt, wo in Bergamo die Leute gestorben waren, wo in New York Lastwagen die Leichen abholten, wo wir nicht genau wussten, wie ansteckend das Virus ist und wo niemand genau wusste, wie man eigentlich verhindern kann, dass weiter Menschen in Altenheimen und so weiter ganz schnell sterben. Und wir mussten beurteilen, ob zu dem Zeitpunkt, nicht jetzt, wo wir vieles besser wissen, sondern ob zu dem Zeitpunkt man Menschen abverlangen konnte, zugunsten anderer im Grunde eine Maske zu tragen, zurückzustecken, nicht rauszugehen und so weiter und so weiter. Ich fand es hart. Ich glaube, alle meine Kollegen und Kolleginnen fanden das hart. Wir fühlten uns auch sehr unter Druck. Wir haben wahnsinnig schnell gearbeitet, ohne, also nachts, mittags, morgens, abends.
Wie sind Sie mit dem Druck, Sie haben den Druck angesprochen, wie sind Sie mit dem umgegangen?
Sie sehen, dass ich darauf nicht ganz leicht antworten kann. Das ist keine leichte Aufgabe, ich glaube, für alle Menschen, die viel Verantwortung tragen. In so einem Gericht ist man oft sehr allein, weil man sozusagen wirklich grübelnd über den Akten sitzt und am Ende mit den 7 Kollegen da alleine in dem Raum. Und dann hat man nur eine Möglichkeit zu so ganz großen Fragen was zu sagen, was ja dann auch lange steht. Da kann ich ja nicht am nächsten Tag anrufen und sagen, huch, habe ich mich geirrt, hätte ich doch lieber anders. So läuft das nicht. Und deswegen spürt man diese Verantwortung. Da ist sowas wie Familie wichtig, denn denen kann man vertrauen. Neue Freunde macht man in so einem Amt nicht so häufig, weil das sehr schwierig ist. Es ist viel zu interessant, was da läuft und man darf da nichts erzählen. Deswegen ist familiäre Unterstützung, Freunde, Freundinnen wirklich was total Wichtiges und alle finden da so ihren Ausgleich. Ob die Leute im Chor singen oder wie ich vielleicht mit dem Mountainbike durch den Schwarzwald fahren. Irgendwas muss man machen, um den Kopf ab und zu frei zu kriegen.
Wie schauen Sie auf die Zukunft des Bundesverfassungsgerichtes?
Optimistisch, weil es wirklich eine großartige Institution ist und dennoch mit Sorge, denn die Zukunft des Bundesverfassungsgerichts ist auch immer mit der Zukunft der Demokratie verknüpft. Und da haben wir einfach, Anlass zur Sorge. Der Demokratie geht es nicht gut, obwohl sie immer noch das beste Regierungssystem ist, was man auf der Welt so findet. Warum geht es ihr nicht gut? Weil es Leute gibt, die vielleicht auch ein Stück weit vergessen haben, wie sehr das erkämpft worden ist, was wir heute als Demokratie erleben. Also sowas wie Meinungsfreiheit und Reisefreiheit und all diese Dinge. Und weil es politische Kräfte gibt, insbesondere autoritäre, rechtspopulistische Kräfte, die in Frage stellen, und zwar ziemlich deutlich und aggressiv in Frage stellen, ob das wirklich das System ist, in dem wir leben wollen. Und die Institution, die die oft zuerst angreifen, ist das Verfassungsgericht. Das haben wir in Ungarn gesehen, das haben wir in Polen gesehen, das haben wir in der Türkei gesehen. In den USA greift Trump nicht zufällig den Supreme Court an, obwohl der gar nicht mehr sozusagen so liberal unterwegs ist, dass es ihn so wahnsinnig ärgern könnte. Aber wir sehen, dass Verfassungsgerichte so ein bisschen für Autokraten eine unangenehme Erfindung sind. Für Demokraten aber eine sehr, sehr gute. Und deswegen muss man sich um Verfassungsgerichte kümmern und ein Stück weit eben auch Sorgen machen, je stärker solche autoritären Kräfte in der Politik werden.
Ich spreche morgen mit dem Bundesjustizminister, mit Marco Buschmann. Was soll ich ihm neben freundlichen Grüßen ausrichten?
dass er ein wachsames Auge auf das Gericht und auf die Justiz insgesamt haben muss. Das Justizministerium hat ja die Aufgabe, sich um die Justiz zu kümmern. Und da kann man immer nur sagen, tun Sie das bitte. Die Justiz braucht eine zugewandte Politik, die dafür sorgt, dass die gut ausgestattet ist, dass dafür sorgt, dass Unabhängigkeit kein leeres Wort ist, die dafür sorgt, dass die Justiz zwar kritisiert wird, aber respektiert wird, auch als Instanz der unabhängigen Kontrolle. Und fürs Bundesverfassungsgericht werden da ja Vorschläge diskutiert, die auch das Justizministerium mit auf den Tisch gelegt hat, das Gericht etwas stärker abzusichern, auch gegen Missbrauch, auch gegen Unterwanderung oder was wir so Kaperung der Gerichte nennen, also ins Grundgesetz zu schreiben, dass es keine Wiederwahl gibt, dass es nur 12 Jahre Amtszeit gibt, wie die Wahlen funktionieren und dass die Geschäftsordnung das Gericht selber macht und nicht irgendein Politiker vorgeben darf. Das ist nämlich eine dieser kleinen, fiesen Mechanismen, wie man Gerichte lahmlegen kann. Insofern ist das Justizministerium da, glaube ich, auf gutem Weg, aber sagen Sie ihm, er soll auf die Justiz bitte weiter gut achten.
Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Die ehemalige Verfassungsrichterin Susanne Bär war heute bei uns zu Gast. Vielen Dank
Ihnen. Danke Ihnen.
Und Ihnen danke fürs Dabeisein, liebe Hörerinnen und Hörer. Und gern bis morgen bei Vis-à-vis.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.